Radio Prag Nachrichten.
Tschechien konzentriert sich laut Premier Nečas auf Kampf gegen Hinterziehungen indirekter Steuern. Europäisches Parlament lehnt die sogenannte Klaus-Klausel zum Lissabon-Vertrag ab. Staatspräsident Zeman wird Putner doch zum Professor ernennen. Die Tschechische Republik unterstützt den Kampf gegen Steuerhinterziehung. Diese dürfe aber zu keiner Steuerharmonisierung führen, die sagte der tschechische Premier Petr Nečas am Mittwoch vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Nečas zufolge können nicht erwartet werden, dass durch Verhinderung der Hinterziehung direkter Steuern der Staatshaushalt bedeutend gestärkt werden könne. Tschechien habe vor, sich stärker auf den Kampf gegen Betrüger mit indirekten Steuern zu konzentrieren, so der tschechische Premier. Thema des EU-Gipfels sind neben Steuerhinterziehungen auch Energiefragen. Das Europäische Parlament hat am Mittwoch den EU-Ländern empfohlen, die sogenannte Klaus-Klausel zum Lissabon-Vertrag nicht mehr zu behandeln. Die vom früheren tschechischen Staatsoberhaupt geforderte Klausel hängt mit der Geltung der EU-Grundrechtscharta in Tschechien zusammen. Klaus begründete sie mit der angeblichen Notwendigkeit, die sogenannten Beneš-Dekrete zu verteidigen. Der Standpunkt des Europäischen Parlaments ist nicht verbindlich. Die Ablehnung der Ausnahmeregelung zum Lissabon-Vertrag schlug der britische Liberaldemokrat Andrew Duff vor, der Václav Klaus jahrelang kritisiert. Der Vorschlag wurde von allen 5 großen Fraktionen, von den Christdemokraten bis zu den Linken, unterstützt. Die Entscheidung des Parlaments begrüßte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt. Staatspräsident Miloš Zeman ist bereit, den Literaturhistoriker Martin C. Putner zum Professor zu ernennen. Zeman werde die Berufungsurkunde unterzeichnen, sie aber nicht persönlich übergeben, hieß es am Mittwoch nach einem Treffen von Bildungsminister Petr Fiala mit dem Staatspräsidenten. Die Berufungsurkunde wird der Bildungsminister dem Literaturhistoriker überreichen. Zeman ersuchte zudem um eine Änderung des Hochschulgesetzes, nach der künftig der Bildungsminister die Ernennung vornehmen soll. Der Staatspräsident hatte es zuvor abgelehnt, Putner zum Professor zu ernennen. Zeman störte angeblich das Protestschild, das der Literaturdozent vor 2 Jahren beim Homosexuellenfest Prague Pride hochhielt. Zemans ablehnende Haltung wurde von mehreren Politikern, Akademikern und Studenten scharf kritisiert. Im Prager Magistrat hat man über die Zukunft des Stadtrats verhandelt. Die Unterhändler der Bürgerdemokraten der Top 09 haben sich aber auf keinen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Wahlsiegerpartei Top 09, die den alten Koalitionsvertrag mit den Bürgerdemokraten am Montag gekündigt hat, beanspruchte bereits am Dienstag den Oberbürgermeisterposten und 7 Posten im 11-köpfigen Stadtrat. Die ODS beansprucht in einem neuen Koalitionsvertrag den Oberbürgermeisterposten. An der internationalen Konferenz Forum 2000, die im September in Prag veranstaltet wird, wird in diesem Jahr auch der tibetische Dalai Lama teilnehmen. Über den geplanten Besuch Dalai Lamas in Prag informierte der Chef der tibetischen Exilregierung Lobsang Sangay bereits voriges Jahr. Während des Besuchs werde Dalai Lama einige Vorträge halten, teilte das Team des Forums 2000 am Mittwoch mit. Dalai Lama hatte Prag bereits einige Mal besucht, zuletzt war er in der tschechischen Hauptstadt im Herbst 2011. Damals traf er noch mit Präsident Václav Havel zusammen. Zum Abschluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt, örtlich mit Schauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad Celsius. In 1000 Meter Lagen erreichen sie 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und dies sind unsere heutigen Themen. Großer Steuerbetrug. Die tschechische Polizei hat insgesamt 1 Million Liter ungekennzeichneten Alkohol beschlagnahmt. Nahes Reiseziel. Immer mehr Tschechen fahren ins Lausitzer Seenland. Soweit unsere Beiträge im aktuellen Blog. Außerdem hören Sie ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des tschechischen Konzerns Agrofert in Deutschland. Das aber erst in etwa einer Viertelstunde. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die tschechische Polizei hat rund 1 Million Liter nicht versteuerten Alkohol beschlagnahmt. Der Alkohol befand sich in unterirdischen Lagern im Meeresschlesischen Ostrau in der Nähe von Zlín und bei Teplice in Nordböhmen. Den Polizisten nach besteht ein Zusammenhang dieses Falls mit dem Skandal um tödlichen Alkohol vom Herbst vergangenen Jahres. Mehr von Markéta Kachlíková.
Der Alkohol lagerte in großen Behältern unter Lagerhallen stillgelegter Fabriken. Die Tanks waren unter einer dicken Betonschicht versteckt. Bereits in der Vergangenheit hatte die Polizei nach den Tanks gefahndet, allerdings erfolglos. Robert Schlachter ist Leiter der Einheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität.
Unsere Detektive haben die Industrieobjekte bereits einmal untersucht. Erst nach weiteren Ermittlungen haben wir festgestellt, dass einige Tanks bis zu 2 Meter unter der Erde verborgen sind. Das Versteck war so angelegt, dass man es eigentlich nicht finden konnte. Wir haben uns selbst gewundert, wie ausgeklügelt die Lager waren.
Die Polizei beauftragte jedoch Geologen der Bergbauhochschule in Ostrau, die Feuerwehr und Privatfirmen für die Fahndung. Mit speziellen Geräten entdeckten diese dann die Lager. Danach wurden diese mit schwerer Technik freigelegt. Bagger und Presslufthammer mussten eingesetzt werden. Der Alkohol muss in den unterirdischen Behältern bereits längere Zeit gelagert haben, sagt Schlachter.
Es ist zu sehen, dass die Lager seit längerer Zeit nicht genutzt wurden. Letzte Bauarbeiten wurden dort vor 8 oder 9 Jahren durchgeführt.
Die Lager waren mit 96%igem Alkohol gefüllt. Bei einem Verkauf der Ware wäre dem Staat ein Schaden von umgerechnet 11,4 Millionen Euro entstanden, so Schlachter. Den Tätern, die den Alkohol versteckt haben, droht eine Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung. Alle Industrieanlagen waren früher von der Chemiefirma Moravia Chem genutzt worden. Ihre Vertreter behaupten allerdings, von den Lagern nichts gewusst zu haben. Für besonders an der Sache hält die Polizei, wie durchdacht die Verstecke waren. Bei 2 der 3 Orte ist bisher nicht klar, auf welche Weise die Tanks gefüllt und geleert wurden. Auch lässt sich nicht ausschließen, dass es noch weitere Lager mit illegalem Spiritus in Tschechien gibt. Robert Schlachter.
Ich glaube, dass wir das meiste entdeckt haben. Wir werden die Fahndung dennoch weiter fortsetzen.
Der Alkohol ist nicht mit giftigem Methanol gepanscht worden, teilte die Polizei mit. Trotzdem knüpft der Fall an die Ermittlungen in der Affäre mit gepanschten Spirituosen an. Am Konsum von Giftalkohol sind in Tschechien seit September vergangenen Jahres bereits 45 Menschen gestorben. Die Besitzer der Grundstücke, auf denen jetzt die illegalen Lager entdeckt wurden, sitzen bereits seit vergangenem Herbst in Untersuchungshaft, und zwar im Zusammenhang mit der Methanol-Affäre. Es sind die Brüder Radek und Tomáš Březina, die als Spitze der Methanol-Mafia gelten. Václav Kučera leitet das Ermittlungsteam in dem Fall.
Die Methanol-Affäre ist vor dem Hintergrund illegaler Alkoholproduktion und des illegalen Handels mit Spirituosen entstanden. Die jetzige Entdeckung ist eine Fortsetzung des Falls.
Jede Menge Grundstoff für illegale Spirituosen. Markéta Kachlíková berichtete über einen spektakulären Fund der tschechischen Polizei. Vielleicht nicht spektakulär, sondern angenehm. So ist wohl Deutschland als Reiseziel. Und das entdecken auch immer mehr Tschechen. Im privaten Reiseverkehr stehen dabei Einkäufe, der Besuch von Sehenswürdigkeiten und Erholungszwecke ganz oben auf der Liste. Wegen der Grenznähe sind die Freistaaten Bayern und Sachsen die beliebtesten Destinationen. Und in puncto Urlaub und Erholung ziehen die Tschechen der Ostsee inzwischen ein anderes Wasserreservoir vor. Das Lausitzer Seenland. Über dessen Faszination, besonders für Gäste aus Tschechien, hat Lothar Martin mit der Geschäftsführerin des dortigen Tourismusverbandes Katrin Winkler gesprochen.
Diese Seenplatte, das ist ja Nordsachsen und auch in Brandenburg, das ist ja dann entstanden durch die Braunkohlentageförderung und so weiter. Wann hat das eigentlich begonnen und wann kann man eigentlich davon sprechen, dass es ein Naherholungsgebiet geworden ist?
Also 1971 wurde der erste See eingeweiht. Das war damals der Senftenberger See. Das ist jetzt mittlerweile 40 Jahre her, damals zum 1. Juni. Und da hat es dann so ungefähr 20 Jahre gedauert und eigentlich begann dann die Entwicklung zum Naherholungsgebiet großflächig eigentlich erst nach der Wende. Also wir können davon sprechen, dass wir jetzt 20 Jahre Landschaftsentwicklung haben und ich glaube, der interessanteste Punkt wird in diesem Jahr sein, wenn wir wirklich die Verbindung zwischen den einzelnen Seen einweihen.
Ja, Sie haben gesagt, 20 Jahre jetzt Landschaftsentwicklung, das heißt auch Naherholungsgebiet und Sie haben auch viele Gäste schon aus Tschechien dabei. Wie fällt Ihnen das auf und was mögen die Tschechen besonders?
Also für uns ist ja interessant, einfach mal zu schauen, warum kommt der tschechische Gast zu uns? Es ist so, dass ungefähr 12% unserer Gäste auf den Internetseiten tschechische Gäste sind. Wir haben auch die Internetseite extra auch noch ins Tschechische mit übersetzt. Und das Interessante ist, dass der Gast speziell das Thema Radfahren, Skaten und die Wassererlebnisse sucht. Und da sind wir natürlich prädestiniert. Und das Schöne ist, dass natürlich die nahe Verbindung zu Prag einfach existiert, die schnelle Verbindung. Und das merkt man einfach und es ist einfach auch schön zu erkennen, dass er das Seenland für sich erobert.
Waren Sie überrascht, dass so viele Skater dabei sind?
Ich glaube, der tschechische Gast ist einfach unwahrscheinlich aktiv. Also da gibt es wirklich einen Unterschied zum polnischen Gast. Und wir hatten schon verschiedene Pressereisen gehabt und wir haben einfach gemerkt, da müssen einfach aktive Angebote vermittelt werden. Und da ist der tschechische Gast sehr, sehr dankbar. Und dankbar ist er auch für spezielle Übernachtungen. Das heißt für Ferienhäuser, Ferienwohnungen, wo draußen die Möglichkeit besteht, einfach noch zu grillen, gemeinsam zusammenzusitzen, ein Bier zu trinken. Mittlerweile gibt es sehr viele Anbieter, die die tschechische Sprache lernen, um einfach den Gast zu begrüßen und dann einfach zu sagen, kommt, ich lade euch auf ein Bier ein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also Sie bereiten sich auch schon vor Ort darauf vor, dass man die Gäste je nach Land dann auch in ihrer Sprache begrüßen kann und eventuell solche Programme durchführt.
Ja, also wir haben ganz neu dabei eine spezielle Karte auch entwickelt, die das Lausitzer Seenland in Tschechisch mit vorstellt, auf der Rückseite mit den entsprechenden Highlights in Tschechisch. Wir haben Anbieter, die Speisekarten schon in Tschechisch dabei haben, die selber auf Volkshochschule die ersten Kurse belegen. Und das Interessante für uns natürlich als Verband ist, warum kommt der Gast, was interessiert ihn? Deswegen werden wir auch in den nächsten 2 Monaten eine Bachelorarbeit schreiben lassen zum Thema der tschechische Gast. Was erwartet er von uns? Ist auch digital mit eingestellt und wird dann in einem Jahr fortgeschrieben in der Masterarbeit, sodass wir uns dann wirklich auch auf den Gast einstellen können.
Kommen die Tschechen so als Familientouristen in kleinen Gruppen oder kommen auch so, sagen wir mal, größere Gruppen oder kann man sagen, in einigen Seen, da spricht man schon vom tschechischen Campingplatz, oder?
Also das Interessante ist, sehr viele Familien, sehr viele in Gruppen unterwegs. Der Einzelgast ist es definitiv nicht. Also er ist wirklich auch organisiert unterwegs. Mittlerweile haben wir wirklich auch sehr viele Pauschalanbieter, die von uns das Material abfordern und sagen, wir sind mit Gruppen unterwegs, wir kommen mit einer ganzen Busreisegruppe. Und das Schöne ist einfach, dass unsere Anbieter sagen, es ist einfach ein sehr angenehmer, ein sehr freundlicher Gast. Und auf den freuen wir uns natürlich.
Sind die Tschechen auch froh, dass sie bei Ihnen, sagen wir mal, so viel Wasser und Seen und Radtouristik finden und nicht dazu extra in die Ostsee fahren müssen, weil es so schön nah ist?
Also ich glaube, das liegt wirklich auch in der Geschichte drin. Früher ist der tschechische Gast immer bis an die Ostsee gefahren, ist sozusagen durch die Tagebauregionen gefahren. Und jetzt hat er die 3 Stunden, so den kurzen Weg. Und das merkt man, dass der Gast wahnsinnig wasseraffin ist, das Wasser liebt und das erobert er zurzeit.
Soweit der Bericht von Lothar Martin. Sie hören weiter Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Wie wir gerade erfahren haben, ist Deutschland für Tschechen zunehmend touristisch interessant. Geschäftlich gilt das schon seit längerem. Die 1993 gegründete Agrofert Holding gehört zu den größten tschechischen Konzernen. Der vornehmlich in der Agrarwirtschaft tätige Konzern fasst aber auch immer besser Fuß auf den internationalen Märkten, inklusive dem deutschen Markt. Dort mischt die Agrofert Deutschland GmbH bereits seit einigen Jahren mit. Geschäftsführer von Agrofert Deutschland ist Wolfgang Weiß. Gegenüber Radio Prag erläutert er die marktwirtschaftliche Philosophie der GmbH. Die Firma vertreibt Düngemittel sowie Betriebsmittel und auch klassische Agrarprodukte. Das Interview führte Lothar Martin. Sie hören eine weitere Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins.
Wirtschaftsmagazin.
Wie kommt ein solches Unternehmen wie die Agrofert dazu, in Deutschland aktiv zu werden? Was ist das Interessante am deutschen Markt?
Also der Fokus von Agrofert liegt ja eigentlich auf Europa, kann man sagen. Und Deutschland ist ja einer der wichtigsten Handelspartner Tschechiens und umgekehrt. Und insofern hat man sich auch entschieden, in Deutschland wirtschaftlich aktiv zu werden. Was jetzt die Agrofert Deutschland an sich angeht, so ist die Agrofert Deutschland eine Tochtergesellschaft der tschechischen Agrofert Holding, mit dem, dass die Agrofert Deutschland natürlich selbstständig ist rechtlich. Es sind ja noch andere Beteiligungen, andere Unterbeteiligungen verteilt auf Sachsen. Und das ist so zu Ihrem Verständnis zu dieser Grundstruktur der Agrofert Deutschland.
Wie lange gibt es die Agrofert Deutschland GmbH schon?
Also die Agrofert Deutschland GmbH, wenn Sie so wollen, geht zurück auf eine Geschichte, die noch in DDR-Zeiten liegt, in den 70er Jahren liegt, die dann sich umgewandelt hat nach der Wende aus einem volkseigenen Betrieb in eine Kapitalgesellschaft, die dann übernommen worden ist von der Agrofert, was im Jahre 2006 geschehen ist.
Und Sie haben den Sitz in Bischofswerda. Und wie viele Angestellte gibt es da in Bischofswerda? Müssen die jetzt Tschechisch sprechen oder das Deutsch oder Englisch, die Sprache
also,
innerhalb der Firma?
So wie Sie es gesehen haben, deshalb bin ich auch auf die Forderung hier sofort eingegangen. Bei uns gilt der Grundsatz, die Sprache und die Kultur richtet sich immer nach den Örtlichkeiten. Mhm. Das heißt, in Deutschland ist die Unternehmenssprache nur Deutsch, in Tschechien beispielsweise nur Tschechisch. Wenn wir andere Beteiligung haben, dann ist dort eben die hiesige Sprache die Unternehmenssprache. Das heißt, nein, es ist nicht so, dass die Kollegen Tschechisch lernen müssen, sondern sie können in Deutsch natürlich alles machen, mit der Zentrale in Deutsch kommunizieren. Das ist selbstverständlich für uns.
Das schafft ja auch Nähe und Vertrauen, sonst heißt ja. Es ja wieder, da kommt wieder der Dagobert von dem und dem Land, der uns jetzt übernimmt und so. Das ist ja meistens dann auch
das, immer dieses. Das ist nicht so. Und nochmals vielleicht auf die Struktur zurückzukommen. Es ist so, dass wir natürlich ein rechtlich eigenständiges Unternehmen sind. Das heißt, wir stehen eigenverantwortlich auf dem Markt da. Alles, was wir investieren wollen, alles das, was wir investieren möchten, jeden, den wir einstellen möchten, der muss sich vor Ort sozusagen rechnen, das muss vor Ort berechnet werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir von unserer Unternehmensmutter gefördert werden in irgendeiner Form, sondern es ist so, dass wir am Markt eigenständig bestehen müssen.
Aber die Risiken scheinen sich ja auch in Deutschland zu minimieren oder zumindest das Wirtschaften besser zu werden, denn es war auch zu lesen, dass die Agrofert GmbH gleich mehrere Firmen in Deutschland übernommen haben. Sie selbst haben im Vortrag Priesteritz erwähnt, in Sachsen-Anhalt. Und ich habe jetzt auch nachgelesen, neuerdings ist ja auch die Backwarenkette Liken im Gespräch, beziehungsweise schon dazugekommen. Ist Agrofert jetzt in dem Stadium weiter expandieren zu können? Wie gut ist Ihre Firma dabei aufgestellt?
Also, ich denke, von Expansion zu sprechen, ist immer kritisch, weil Expansion, das schaut so aus wie Krieg. Man baut sich eine Landkarte auf und sagt, hier wird expandiert. Ich denke, insofern sollte man vielleicht nicht von Expansion sprechen, sondern einfach nochmals zurückkommen auf die Firmengeschichte, was gemacht worden ist. Es ist richtig, SKW Piesteritz ist gekauft worden. Als erste deutsche Beteiligung, dann ist eben die damalige Dreha dazugekommen, aus der jetzt die Agrofert Deutschland entstanden ist. Mhm. Hinzugekommen sind dann noch weitere Gesellschaften und natürlich, wie ich auch angesprochen habe, die Liken in Düsseldorf. Das würde ich jetzt nicht so als Expansion jetzt in Ihrem Verständnis verstehen.
Ich würde das auch jetzt vielleicht mal umbiegen. Ich habe mir noch eine Zwischenfrage dazu geschrieben. Wie kann ich denn Ihre Firma besser verstehen? Weil es ist ja heutzutage, viele Firmen machen fast alles, vom Nagel bis sonst wohin. Ist so Ihre Firma, die zwar so ein bisschen auf Landwirtschaft spezialisiert ist, aber so mehr eine Art Management-Firma, dass Sie in Berufsbranchen einsteigt, wo sie zu Hause ist, dass Sie dann praktisch diesen Firmen sie auffängt und dass sie dann unter ihrer Kontrolle neu wirtschaften oder wie läuft das?
Nein, also zu verstehen ist es so, wie ich hingewiesen habe darauf, wenn Sie sich erinnern. Ich habe ja gesagt, das Prinzip von Agrofert beruht darin, diese horizontale und vertikale Wertschöpfungskette zu bilden. Ich will dies vielleicht plastisch ganz kurz erklären. Agrofert Deutschland und auch Agrofert ist Partner der Landwirtschaft. Um Partner der Landwirtschaft sein zu können, bieten wir neben Beratungsleistungen auch Produkte. Das heißt, ein Produkt sind Düngemittel. Mit Düngemitteln hängt jetzt diese Ammoniakproduktion ab, das Stickstoffwerk in Piesteritz, andere Düngemittelfabriken. Andererseits produziert die Landwirtschaft Endprodukte, beispielsweise Getreide, Ölsaaten. Agrofert kauft von diesen Landwirten diese landwirtschaftlichen Produkte. Eine weitere Wertschöpfungskette besteht dann daraus, diese landwirtschaftlichen Produkte zu verarbeiten. Wie geschieht das? Beispielsweise durch die Rapsmühle in Priol wird Biodiesel hergestellt. Beispielsweise durch Bäckereien, die hier in Tschechien tätig sind, wird aus dem Getreide Brot hergestellt. Aus dem Getreide wird aber nicht nur Brot hergestellt, weil das Getreide hat nicht immer diese Qualität. Je nachdem, wie das Jahr ausfällt, je nachdem, wie die Saat ist, ist die Qualität unterschiedlich. Das heißt, aus diesem Getreide, was mindere Qualität hat, wird Futtermittel produziert. Zu diesem Futtermittel wird beispielsweise dazu gemischt, das in Anführungszeichen Abfallprodukt aus der Rapsproduktion, Rapsschrot. Die Futtermittel werden verfüttert an Tiere, das heißt, es gibt Fleischproduktion. In Fleischproduktion haben sie weißes Fleisch, rotes Fleisch. Und das sind diese Wertschöpfungsketten, die eben Agrofert ausnutzt. Das heißt, wir kaufen unsere Semmel, gehen ins Geschäft und haben diese Semmel gekauft, dann ist es für Agrofert bei weitem nicht nur diese Produktion dieser Semmel, sondern auch die vorgelagerten Schritte, wo unsere Handelspartner natürlich unterstützt werden.
Kann ich das so zusammenfassen, wenn ich mal dazwischen fahren darf, dass sich Agrofert bewusst auch immer Firmen aussucht, die sie mit ins Boot nimmt, um diese Kette von Sachen, die Sie mir jetzt gesagt haben, zu optimieren, dass man das praktisch alles unter einem Dach hat und dadurch auch Kosten spart und Transport- und Infrastrukturprozesse.
Ganz genau, also das ist im Prinzip der Grund, warum ich jetzt am Anfang nicht so von Expansion sprechen wollte. Aber Sie sehen, da schließt sich eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe, mit unseren Aktivitäten. Da verstehen Sie zum Beispiel jetzt diese Akquisitionen, diese Zusammenarbeit mit beispielsweise der Düngemittelfabrik in Piesteritz, mit Agrofert Deutschland, Partner der Landwirtschaft und hoffentlich auch bald Liken mit Brotproduktion.
Welche Perspektiven verfolgt Agrofert? Ich weiß, dass Sie auch in China aktiv sind. Und welchen Stellenwert wird Ihr Engagement in Deutschland weiterhin haben?
Also da bin ich wahrscheinlich nicht der kompetente Ansprechpartner. Ich kann nur so viel sagen, dass sicherlich Deutschland einen wichtigen Stellenwert immer haben wird.
Soweit Wolfgang Weiß, Geschäftsführer von Agrofert Deutschland. Das Gespräch führte Lothar Martin. Von mir nur noch der Hinweis, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch einmal auf unsere Webseiten. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien. Die Webadresse lautet www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.